Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir schreiben das Jahr 1789. Die Franzosen planen die Revolution, die Republik soll ausgerufen werden, aber dann, ja, König Ludwig XVI. Ruft seine Automata-Kampfroboter-Armee zu Hilfe und verhindert die Demokratisierung des Landes. So steht's in den Geschichtsbüchern, zumindest von Steel Rising, einem Spiel, das ich gespielt habe und leider gar nicht so spannend ist, wie die Prämisse verspricht. Dazu gleich mehr. Erstmal hallo Sebastian Stange.
Hallo Dom Schott, und des Rätsels Lösung ist vielleicht auch irgendwo im Entwickler versteckt. Das kommt ja von Spiders, dieser französischen Rollenspielschmiede, die dafür bekannt ist, immer so grob in Richtung Ziel zu schießen. Aber so richtige, ne, so 100% Bullseye-Treffer haben sie bisher noch nicht gelandet. Ich kenne die vor allem für so janky Shit.
Ja, ich kenne die vor allem, weil sie immer auf der Gamescom welche waren, die immer noch Termine frei hatten, wenn man sie wollte. Das war immer meine Erinnerung. Das war immer so ein Studio vor vielen Jahren noch. Da kam so ein Spiel zum Beispiel raus namens The Technomancer. Mhm. Kennt heute keiner mehr. 2016 war das. Da, oder auch hier Bound by Flame, da stehen sie auch dahinter, auf Orcs and Men. Das sind so Spiele, die klingen mal auf dem Papier total toll und dann buchst du dir da hatte einen Termin für den Business Area dort bei denen und dann setzte dich in die Präsentation und wirklich jedes Mal nach so 3-4 Minuten dachte ich mir immer zumindest, oh, ich hab's mir geiler vorgestellt. Und es ist bei jedem der Spiele von denen und bei Steel Rising ist es schon wieder so. Es ist der Wahnsinn.
Ja, letztens hatten sie ja Greedfall, was dem Jochen ja auch irgendwie gefallen hat, aber auch dann irgendwie frustriert und gelangweilt. Es ist so ein klassischer Double-A-Entwickler. Ja. So was gibt's ja eigentlich kaum noch. Ich finde das irgendwie total niedlich.
Und man merkt auch, das kann ich schon direkt vorwegnehmen, zumindest bei Steel Rising, bei Creedfall war es ja auch, da steckt, sie wollen, aber irgendwie können sie nicht so richtig, zumindest können sie nicht in meiner Welt. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, Steel Rising, ein Spiel, das wandelt zum einen, wenn man die Geschichtsbücher zu Rate zieht, in der Zeit der Französischen Revolution 1789, zum anderen, wenn man das spielmechanisch anguckt, wandelt es auf dem Faden eines Dark Souls, es ist ein Souls-like-Spiel tatsächlich, und das zusammengenommen klingt ja auch schon wieder so geil, da sehe ich mich schon wieder den Business-Termin buchen und dann spielst du halt los und dann merkst du, ach.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja gar nicht blöd. Dann bist du so ein Double-A-Studio, du machst also Rollenspiele, halt nicht die besten auf der Welt, das werden keine Millionenseller, aber du kriegst das irgendwie finanziert, hast wahrscheinlich auch ein kleineres Team, krebst da so rum und backst kleine Brötchen. Das ist ja prinzipiell dann ganz clever, wenn man sich ein sehr beliebtes Genre schnappt. Das Soulsborne-Genre ist nach wie vor extrem beliebt. Da schaffen es eben auch die kleineren Titel hier und da, so ein The Surge, so ein Neo oder wie sie alle heißen, die schaffen es, da zu behaupten. Da gibt's noch nicht diesen Auslöschungskampf wie im Shooter-Bereich, ja. Und eine Fanbase, die auch irgendwie kleinere Projekte durchaus anerkennt. Das ist also durchaus clever von denen, sich dem mal zu widmen. Nun bin ich sehr gespannt, wie die sich so vom Game Design diesem Souls-like widmen. Ich weiß nicht, ob du erst über die Story sprechen willst oder eher über dieses Konstrukt, dieses Korsett, das sie sich freiwillig aufgezogen haben aus all diesen unbeschriebenen Regeln, die so ein Soulsborne-Fan erwartet.
Also ich würde sagen, wir machen zuerst die Story, weil das ist eine, die verabschiedet sich sehr schnell aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Ich glaube, das behaupte ich mal, das gilt für viele Menschen da draußen. Was ein bisschen schade ist, weil wie gesagt, das Setup ist eigentlich total geil. 1789, französische Revolution. Es brodelt in den Straßen von Paris. Das ist französisch für Paris. Und das ist ja eigentlich schon mal ein spannender Backdrop für so ein Spiel. Und dann aber Zwischensequenz um Zwischensequenz und Erzählstrang um Erzählstrang verliert mich dieses Spiel vollkommen. Und ich kann sagen, von insgesamt 12 Stunden Spielzeit, die ich da jetzt absolviert habe, um es durchzuspielen, nach 2 Stunden maximal musste ich echt kämpfen, die Zwischensequenzen nicht einfach abzubrechen. Also es ist eine Qual.
Folgen Sie denn der From-Software-Tradition, die Story praktisch eher versteckt darzugeben, sehr vage zu erzählen, nur Dinge anzudeuten und den Spieler selbst irgendwie seine Schlüsse zu ziehen, Itembeschreibung zu lesen und in einem Zustand großer Verwirrung durch das Spiel zu stolpern, oder hat es einfach eine ganz normale Story und erzählt sie? Und wie ist die eigentlich?
Nee, ganz konservativ. Es wird erzählt in Zwischensequenzen. Also wirklich, man läuft quasi durch ein Level, kommt an einem Punkt an, der farbig markiert ist, dann beginnt eine Zwischensequenz und dann schaut man einfach zu, wie Charaktere die Geschichte erklären, darf ab und zu ein, zwei Fragen stellen, die sind aber auch schon vorgegeben und dann geht's wieder direkt in die Spielmechanik weiter. Also ganz konservativ, ganz klassisch und erzählt wird das Ganze auf die, also leider, muss ich sagen, unspektakulärste Art und Weise, wie man sich's vorstellen kann. Ich sag's ein letztes Mal, 1789, das ist ein dramatischer Moment der europäischen Geschichte. Die Straßen brennen. Es ist eigentlich wirklich hochdramatisch. Dazu auch eigentlich die coole Idee zu sagen, okay, alternatives Szenario, so ein bisschen wie bei Greedfall auch, statt dass die französische Revolution auf Siegerpferdchen setzt und auch durchkommt mit ihren Zielen, wird in diesem Spiel die französische Revolution niedergeschlagen von einer Roboterarmee. Und wir spielen eine, das ist auch noch ganz interessant, weil unerwartet und neu, eine Art Roboterleibwächterin, die wird auf eine Mission geschickt, herauszufinden, wie man diese Roboter eigentlich ausschalten kann. Ne? Also die laufen jetzt quasi durch die Stadt durch, nachdem sie den Aufstand niedergeschlagen haben und lassen sich nicht mehr ausstellen und halten damit Paris so ein bisschen in ihrem Klammergriff. Und wir müssen jetzt versuchen, das zu ändern. Und das klingt ja eigentlich total cool, aber erzählt wird das in diesen Zwischensequenzen. Und das sieht so aus, dass man in so französische 19. Jahrhundert Kaminzimmerchen reinhüpft und dann steht da schon ein französischer Aristokrat mit weißen Haaren und Hutkrempe und dann sagt er: Mon ami, ich habe sie schon erwartet. Und dann beginnt ein Monolog. Es wird irgendwas erzählt mit einem Jean Suzac, mit einer Marie Antoinette, mit einem Sébastien de Sossilly. Und ich habe nach wenigen Minuten schon vergessen, wer hier eigentlich wo ist. Und dann klickt man sich nur noch so durch. Und das ist leider die Art, wie das Spiel seine Geschichte erzählt.
Immerhin hat es offensichtlich eine klar erzählte Geschichte, wenn man denn den Kaffee drin hat und das Interesse dazu zu hören. Das ist ja schon mal was Nettes, was ich bei den From Software Spielen nicht so mag. Und was mir bei den From Software Spielen auch immer aufgefallen ist, dass die ein Souls-like oder so, ihr Spielkonzept stets in einer relativ toten Welt inszenieren. Mhm. Da hast du nicht gerade belebte Spielwelten, wo NPCs rumlaufen, sondern eher zerstörte, vergessene, eher apokalyptische Welten. Wenn du jetzt ins Paris da rausgehst, wie es revolutionär gerade von der Roboterarmee befriedet wurde, wie fühlt denn sich das an? Folgt das eher so diesen klassischen Soulsborne-Tradition, dass das alles eher leer und unbelebt ist, abgesehen von Gegnern, oder hat es hier ein bisschen ein paar eigene Akzente? Ist das interessant?
Eigentlich ganz coole Schauplätze, die man da durchschreitet. Es sieht wirklich sehr zerstört aus, diese Stadt. Man sieht Scheiterhaufen brennen, man sieht Häuser, die zerstört wurden, man sieht teilweise auch Leichenberge. Und wenn man das so beschreibt, klingt das erstmal ganz schön düster und dramatisch. Aber beim Durchlaufen ist es ganz schwer, irgendwie in Worte zu fassen und zu erklären. Aber beim Durchlaufen hat man sehr schnell das Gefühl, es fühlt sich künstlich an. Also die Leichenberge zum Beispiel, die bestehen aus Zivilisten, ne? Und die sehen aber sehr lebendig aus. Da sind wir schon beim Thema Grafik, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber die sehen nicht so aus, wie man sich einen Leichenberg vorstellen würde in so einer Welt. Es sieht einfach so ein bisschen zu sehr nach Assets aufeinander gestapelt aus. Und auch so nutzt sich sehr schnell Paris, das hätte ich auch gar nicht gedacht, als zerstörter Schauplatz sehr schnell ab. Weil man hat dann ziemlich schnell verstanden, okay, Hochhausschluchten, hier vielleicht mal ein Prunkgarten, alles brennt, alles ist ein bisschen runtergekommen. Aber am Ende des Tages ist vor allem alles dunkelgrau und dunkelblau. Und das ist so die Farbpalette, die hier abgefeiert wird. Und das nutzt sich leider sehr schnell ab.
Gibt's denn NPCs, die in dieser Spielwelt rumstehen, oder ist es so selten wie bei den Souls-Spielen?
Also ganz selten. Also die NPCs, die man findet, sind die in der Zwischensequenz quasi schon auf einen warten, loszulegen, und die verschwinden dann auch wieder aus dem Blick. Dann gibt es noch etwas, was ich zum Beispiel aus Bloodborne kenne. Wenn man an Türen, an verschlossenen vorbeiläuft, dann hört man aus dem Inneren Stimmen. Mm. Aber das auch wieder, weißt du, auf dem Papier klingt schon wieder cool, man denkt sich, Mensch, da haben sich Zivilisten verbarrikadiert und reden jetzt irgendwie und haben Angst und fürchten sich. Aber in der Wirklichkeit ist das wieder genutzt worden, um wieder so ein bisschen Erklärung und Spielwelt uns beizubringen. Das heißt, du läufst an einer Tür vorbei, das Gebäude ist kurz vorm Einsturz, und drinnen hörst du eine Exposition plötzlich. Sowas wie: Oh, warum hat Marie Antoinette sich zurückgezogen in den Garten der Rue Saint-Quatre und lässt uns hier zurück, uns armes Volk? Und du merkst schon, oh, das ist wieder so, da hat jemand nicht dran gedacht, in welcher Situation dieser Dialog eigentlich abgespielt wird, und es passt überhaupt nicht zu dem, was man da gerade sieht. Also auch wieder da, auf dem Papier toll, man läuft durch die Spielwelt und denkt, ne, das nehme ich euch nicht ab.
Ich nehme mal an, die Aufgabe für deine Spielfigur ist stets irgendwo hingehen und jemanden besiegen? Oder gibt's da irgendwie mal anspruchsvollere Ziele oder Quests?
Also es geht tatsächlich im Kern erstmal darum, was man auch aus vielen anderen Souls-like-Spielen kennt. Man startet an Punkt A, muss zu Punkt B, weil dort quasi der Level endet und die Geschichte weitererzählt wird. Und auf dem Weg dorthin kann man sich relativ frei durch ein großes, offenes Gebiet bewegen, auch verschiedene Seitenwege erkunden, dort gegen viele Gegner kämpfen. Steel Rising findet hier eine Möglichkeit, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Allerdings auf eine Art, die ich auch schon wieder doof finde in der praktischen Umsetzung. Weil pass auf, sie machen nämlich aus dem Spiel auch einen Plattformer. Weil was du hier machen kannst und musst übrigens auch, ist zu springen, was schon völliger Wahnsinn ist. Und dann musst du nicht nur springen, sondern auch bald darauf, wenn du die Werkzeuge gefunden hast in der Spielwelt, Dashes benutzen und Kletterhaken benutzen, um an bestimmten Stellen weiterzukommen. Und das klingt auch wieder cool und nach Abwechslung, aber wenn du spielst, merkst du, das ist so unpräzise und macht nicht so wirklich Spaß. Weißt du, da läufst du so rum und du siehst schon, ah, die Wand ist hier weiß bekleckert, das ist die Markierung dafür, hier muss ich hochklettern. Und dann musst du so awkward von Plattform zu Plattform springen, um dahin zu gelangen. Und das ist zumindest was, was mir keinen Spaß macht. Ich sehe da nicht so einen Mehrwert.
Ja, es gibt ja insbesondere in der US-Spielepresse oder Diskussion den Begriff des Eurojank. Und ich glaube, da passt Steel Rising vielleicht ganz gut rein. Ich habe mir auch Spielszenen angeschaut und allein als Betrachter empfand ich die Animation der Spielfigur und die Fahrigkeit, diese Zappeligkeit dieser Spielfigur, selbst wenn ich sie selber nicht steuere, als relativ auffällig und irgendwie altbacken und unangenehm. Das habe ich in vielen Spielen schon sehr viel besser gesehen.
Ich habe mir auch gefragt, inwiefern sie sich da selbst ein Eigentor geschossen haben, weil ich habe ja schon gesagt, man spielt einen Roboter und der Roboter bewegt sich auch ein bisschen wie ein Roboter, so ein bisschen stachsig, so ein bisschen hölzern. Also es ergibt Sinn, dass sich diese Figur so bewegt, aber man denkt sich auch gleichzeitig beim Spielen, oh, es fühlt sich ein bisschen hölzern und ein bisschen stachsig an. Und weißt du, was ich meine? Die Logik der Figur gibt diesen Bewegungsapparat vor, aber dann denkt man sich auch, na, also gut fühlt sich's trotzdem nicht an.
Es ist ja letztendlich auch eine etwas, was andere Entwickler auch besser gemacht haben. Ja, so Vanquish mit dem Roboteranzug steuert sich so geschmeidig und so weiter. Und nur ist deine Spielfigur ja nicht bloß einfach nur ein Roboter, sondern so, ich habe mir auch nur ein bisschen die Verpackungsrückseite durchgelesen, das ist ja ein ehemaliger Tanzroboter, der jetzt ja plötzlich die zur Leibwache der Königin wird und in ihrem Auftrag Quests erfüllt. Das ist, finde ich, als Prämisse super interessant. Weiß nicht, inwiefern sich das im Moveset und in den Animationen widerspiegelt, aber du kannst da vielleicht mal ein bisschen was über unsere Spielfigur erzählen.
Also, unsere Spielfigur, wie du schon sagst, ist ein ehemaliger Tanzroboter, jetzt ein Bodyguard, der quasi auf diese Mission geschickt wird. Auf der narrativen Ebene wird das später nochmal aufgegriffen. Da wird dann auch versucht, so eine kleine, vielleicht sogar schon tragische Hintergrundgeschichte zu erzählen. Für mich persönlich hat das aber nicht funktioniert. Auf einer spielmechanischen Ebene findet das tatsächlich auch einen Widerhall. Und das ist einer, wo sich, glaube ich, jetzt ganz doll die Geister scheiden werden, weil das eine große Geschmacksfrage ist. Ich sag erstmal, was ich meine und dann bewerte ich das. Also, was ich meine ist, ein Tanzroboter, man kann sich schon vorstellen, ist ein Wesen, das sehr elegant ist, sehr geschwind, sehr schnell. Und das äußert sich in der Spielmechanik so, dass man hier in diesem Spiel sehr, sehr viel ausweicht und auch ausweichen muss. Das bedeutet, im Grunde, wenn man Kämpfe führt, muss man alle paar Sekunden auf die Ausweichtaste drücken, dann macht unsere Spielfigur einen sehr schnellen, eleganten Seitwärts- oder Rückwärtsschritt oder auch Vorwärtsschritt und ist während dieser Bewegung unverwundbar. Also ist in einem Frame drin, wo der Gegner keinen Schaden anrichten kann. Und dieses Evasive Gameplay, also eine Spielweise, die sehr aufs Ausweichen sich stützt und konzentriert, macht das Spiel in meinen Augen viel zu einfach. Also es ist sehr einfach, mit genug Geduld auch die größten Gegner zu erledigen, wenn man zuschlägt, ausweicht, wieder zuschlägt, sich zurückzieht, die Kondition, die Ausdauer wieder erholen lässt und wieder reingeht. Und das ist etwas, wo ich sage, als jemand, der die etwas schwerfälligeren Dark Souls-Spiele zum Beispiel sehr mag, das zu einfach findet, wo andere Leute aber auch sagen, das ist genau meine Eintrittskarte in dieses Genre, weil dadurch die Spiele etwas zugänglicher, weil sie eben einfacher werden. Das ist so die Äußerung von dieser Hintergrundgeschichte im Gameplay.
Okay, na gut. Und dein Charakter ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Souls-Spielen so ein bisschen anpassbar. Ist das so eine Blank Slate, ja, ein weißer Bogen Papier, wo du dir am Anfang irgendwelche Archetypen aussuchst, oder ist das ein festgeschriebener Charakter, wo du einfach nimmst, was du kriegst?
Also es gibt tatsächlich zum einen einen Charaktereditor, einen ganz kleinen reduzierten, der erlaubt, das Aussehen der Figur zu verändern. man spielt auf jeden Fall immer eine Frau oder ein Roboter, der aussieht wie eine Frau. Das kann man nicht ändern. Aber man kann die, wie sagt man denn dann, Oberflächenfarbe, Metallfarbe oder was ändern, die Frisur und so ein bisschen. Und dann, viel interessanter, kann man, wie du schon beschrieben hast, tatsächlich unterschiedliche Klassen zu Spielbeginn auswählen. Es gibt so 4, 5. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich selber überrascht hat und zu etwas gezwungen hat, was ich in dieser Art Spiel eigentlich nie mache. Und zwar habe ich mich zuerst für eine Klasse entschieden und dann gemerkt, ach du liebe Zeit, das ist ja eine hoffnungslos unterpowerte Klasse, die ich hier genommen habe. Ich muss das Spiel neu starten und eine andere Klasse wählen. Und mit der ging es dann wesentlich besser. Das ist mir in so einem Spiel noch nie passiert, dass ich so stark mich am Anfang benachteiligt gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich muss neu beginnen. Und ich glaube, das ist ja so ein kleines Balancing-Problem. Es gibt eine Vielzahl von Waffen in diesem Spiel, schwere Waffen, leichte Waffen, Fernkampfwaffen. Und ganz klar, selbst für mich als jemand, der nie so, wie sagt man denn, optimiert spielt und nie versucht, mit Absicht die besten Equipments zu bekommen, sondern mehr so auf den Headcanon und die Lore achtet, für mich, sogar für mich war es klar ersichtlich, es gibt Waffen, die sind direkt ab Level 1 den anderen so unglaublich überlegen, es macht keinen Sinn, mit anderen Waffen zu starten. Und das war was, wo ich mir dachte, boah, Balancing ein bisschen verkackt, muss man sagen.
Na gut, aber dann kommen wir doch mal langsam in Richtung Kern-Gameplay. Ich nehme an, es ist wirklich die Souls-Formel, sprich, du bist ein bisschen limitiert durch deine Stamina. Wenn die alle ist, ist mit Ausweichrollen und so weiter vorbei und jeder Angriff und jede Ausweichrolle kostet Stamina. Ich stopp mich, wenn ich einen Fehler mache. Es gibt nicht Gegnerhorden, sondern eher kleine taktisch verteilte Gegnergruppen, gern auch ein bisschen überraschend, vielleicht sogar Fallen in der Umgebung und du musst schon wirklich für jeden Gegner Aufmerksamkeit und ein bisschen Mühe investieren, um ihn zu legen. Und solltest du ins Gras beißen, verlierst du alle Erfahrungspunkte in der Form von Seelen oder Echos oder Essenz oder wie auch immer das in diesem Spiel heißt und musst an einem Speicherpunkt neu starten. Alle Gegner sind bis dahin wieder gespawnt und du musst zum Ort deines Ablebens, um da praktisch deinen ganzen Spielfortschritt wieder einzusammeln.
Es ist exakt das mit einer einzigen Änderung, die ich persönlich für sehr interessant halte und zu den Dingen gehört, die ich dem Spiel, also hoch ist vielleicht zu viel, aber die ich dem Spiel anrechne, zumindest, also auf der Habenseite sozusagen. Und zwar ist das eine Idee, die den Ausdauerbalken betrifft. Du hast schon völlig richtig gesagt, es gibt natürlich einen Stamina-Balken neben dem Lebenspunkte-Balken und wenn der erschöpft ist, dann kann man erstmal nicht angreifen. Und jetzt gibt's hier eine besondere Mechanik, die sich zieht aus dem Universum, weil wir spielen hier einen Roboter und der hat natürlich keine Ausdauer, sondern sowas wie Energie. Und das wird in dem Spiel so wieder gespiegelt, dass du, wenn du eigentlich keine Ausdauer mehr hast, auf die Dreiecktaste auf dem Controllerpad drücken kannst, bei der PlayStation zumindest, und dann wird so eine Art Notfallmodus aktiviert. Du kannst hier, obwohl du eigentlich keine Ausdauer hast, nochmal so extra Ausdauer aufs Konto raufscheffeln, die dann auch wieder langsam runtertickert. Allerdings zu einem Preis, denn deine Figur bekommt einen Status-Malus. Und zwar ist sie so ein bisschen plötzlich langsamer, bewegt sie ein ganz kleines bisschen langsamer. Sie droht einzufrieren, so sagt es das Spiel. Und wenn du das nochmal machst, also wenn du deine extra Ausdauer nochmal verbrauchst und nochmal auf die grüne Taste drückst, dann friert deine Figur komplett ein. Und das ist auf dem Papier auch wieder, ne, das berühmte Papier, wir benutzen es hier heute sehr oft, eine spannende Idee, weil du dann in so eine Situation kommst, wo du überlegst, okay, ich könnte jetzt nochmal auf die Taste drücken und mir nochmal Ausdauer kurz rausholen, aber dann muss ich auch wirklich aufpassen, weil danach ist meine Figur wirklich wehrlos, wenn ich es übertreibe, oder ich spiele nur mal sicher. In Wirklichkeit aber ist dieser Ausdauerbalken so schnell regeneriert und auch dieser Froststatus so schnell wieder abgebaut, das ist kein wirkliches Risk-Reward-Abwägen, sondern eigentlich ein Non-Brainer, dass man das Ding benutzt. Und das ist auch wieder so ein Fall von cool überlegt, aber in der Realität eigentlich zu, wie sagt man denn, verzeihlich umgesetzt.
Das ist ja auch ein Element, das Spiel hat den Ruf, wenn ich so die Reviews querlese, dass recht leicht ist und es tut ja etwas, das so ein bisschen, das ist eigentlich so ein Running Gag ist, nämlich die Frage, dass man doch Souls bitte einen Easy-Modus geben sollte. Und die große Debatte darum, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, ob es die Dark Souls-Spieler oder From Software oder Spiele dieses Genres auszeichnet, dass sie eben nicht leicht sind, sondern schwierig. Und das ist dazugehört, dass man sich da die Zähne dran ausbeißt, bis man diese Spiele bewältigt hat. Steel Rising hat einen anpassbaren Easy-Modus, also relativ tiefgehende Option, was die Einstellung des Schwierigkeitsgrads angeht. Das finde ich irgendwie auch krass. Das ist doch mal revolutionär, anarchistisch von den Leuten in Frankreich bei Spiders.
Ja, es ist ja eigentlich ganz cool, ne, dass das Spiel quasi auf diese Weise vielleicht sich seine Nische, seine Zielgruppe sucht und zwar dann die Leute anspricht, die sagen, ich habe Bock auf so eine Dark Souls-Erfahrung, aber komme in die Originalspiele, sage ich mal, nicht rein. Für die soll dann dieses Spiel so ein bisschen sein. Ich persönlich kann das jetzt nicht mehr ganz authentisch beurteilen, weil ich habe ja jetzt leider schon Dark Souls 1 durchgespielt, Dark Souls 2 durchgespielt. Ich bin vertraut, wie diese Spiele funktionieren und funktionieren sollen und kam da auch ohne Easy Mode sehr einfach rein, weil, und das ist eine Gelegenheit, das nochmal aus dem Weg zu räumen, diese Dark Souls-Spiele, das ist ja tatsächlich wahr, ich habe da am Anfang auch immer drüber geflucht, wenn Leute mir das gesagt haben, bis ich es dann selber gespielt habe, die sind halt eigentlich gar nicht schwer. Es geht nur darum, geduldig zu sein und zu gucken, was machen Gegner eigentlich. Und das ist der Schlüssel zum Sieg bei Dark Souls und auch bei Steel Rising, nur hier kommt das Entwicklerteam einem sehr entgegen. Wenn zum Beispiel Gegner einen besonders mächtigen Angriff starten, dann wird das nicht nur bei den Animationen schon angezeigt, also eine Figur geht in die Knie oder holt die Luft ein oder macht sich bereit für einen mächtigen Angriff, dass man das an der Körperhaltung sieht, sondern über dem Lebensbalken des Gegners gibt es plötzlich so rote Blitzchen, die genau zeigen, Achtung, jetzt kommt gleich der schwere Angriff. Und das sind alles so Hilfsmittelchen, die einem das noch leichter machen, als es ohnehin schon ist. Und für mich persönlich, wie gesagt, ich bin sehr wenige Male gestorben beim Durchspielen. Ich fand's unterfordernd, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das für Einsteiger und Leute, die gerne mal in das Genre reingehen wollen, genau der richtige Einstieg sein könnte, weil man eben so viel anpassen kann.
Kommen wir mal wieder zum Herzstück des Spiels, zum Gameplay. Mich interessiert noch ein bisschen das Kampfsystem im weitesten Sinne. Ich nehme mal an, das ist das klassische Hack and Slash und Ausweichen und Taktieren, aber das Spektrum interessiert mich. Ich nehme mal an, es ist in der Tradition der Spiele dieser Art gebunden an die Waffe, die du trägst. Aber welches Spektrum gibt es denn da? Ist das interessant? Ist hier vielleicht Spaß versteckt?
Also es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Waffen. Also von der Hellebarde über einen Zweihandhammer bis hin zu solchen Fantasiesachen wie ein Kampffächer. Okay, jetzt werden natürlich Martial Arts Fans sagen, na, das gibt's ja auch in Filmen 1 bis 1 Million. Aber jetzt im Frankreich des 19. oder 18. Jahrhunderts jetzt eher nicht. Also ein Kampffächer, dann so komische Eisenkugeln, die an langen Ketten befestigt sind. Also Abwechslungsreichtum gibt es da viel. Es gibt auch so ein paar Fernkampfwaffen, Musketen und sowas. Aber da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin bei der Klassenwahl sagte. Ich habe sehr schnell gemerkt, welche Waffen eigentlich völlig überlegen sind in allen anderen und bin bei denen auch geblieben. Von Anfang an. Und das ist so ein bisschen doof, weil das nimmt einem die Lust und Freude, auch mit anderen Waffen mal zu experimentieren, wenn du sehr früh schon deine Win-Kombination findest. In meinem Fall war das als Fernkampfwaffe eine Schnellfeuermuskete, die Frostschaden anrichtet, super stark, und zum anderen im Nahkampf eine Art Hellebarde, die eine wahnsinnige Reichweite hat und sehr schnell auch angreift. Und die habe ich tatsächlich als Startwaffe bekommen. Also das war kein Fund, sondern mit der bin ich reingestartet und habe sehr schnell gemerkt, die vereint alle Vorteile, die ich brauche, und damit ist das Spiel eigentlich gelaufen. Und das ist so ein bisschen schade.
Nun haben wir da ja ein Szenario, wo es keine Gegner, also keine menschlichen Gegner gibt und so weiter. Du spielst einen Roboter und das ist ja nun nicht gerade der klassische, ne, japanische Mech, sondern eher so ein Steampunk-Roboter mit Porzellangesicht und so weiter. Auch die Gegner sind Automaten. Erzähl mal ein bisschen davon. Gegnerdesign, mach das Spiel irgendwas aus dieser Idee. Da muss doch irgendwas Cooles sein.
Das dachte ich auch. Oh nein. Also es ist überwiegend ganz schön langweilig leider. Also es sind die Figuren, die man schon von 1000 anderen Spielen kennt. Und selbst wenn man die nicht kennt, man sieht sehr schnell, die wiederholen sich. Man hat klassische, quasi aufrecht gehende Automaten, die halt wirklich quasi wie Menschen nur als Roboter funktionieren. Es gibt die kriechenden Schlangenroboter. Es gibt Vogelroboter. Nix, was einen überrascht. Sehr schnell, klar erkennbar, gut lesbar, wenn man es positiv formulieren wollte. Es gibt wenige Ausnahmen davon. Das sind vor allem die Bossgegner, die es hier und da gibt. Die sind interessant designt, also ein laufender Kamin zum Beispiel oder sowas. Aber ganz ehrlich, auch da würde ich sagen, die gewinnen jetzt in meiner Welt keinen Designwettbewerb. Die sind jetzt auch nicht super originell. Also da war ich tatsächlich eher ein bisschen enttäuscht, vor allem auch, weil sich die normalen Gegner so schnell wiederholen. Also auch in fortgeschrittenen Gebieten habe ich immer noch Gegner aus den ersten Arealen gesehen. Und das war so ein bisschen unterwältigend. Und vor allem das Kampfsystem, ich habe schon gesagt, das ist nicht allzu fordernd für mich jetzt gewesen. Spielspaß habe ich da nicht so viel rausgezogen. Mein Spielspaß, um das vielleicht mal zu sagen, kam immer wieder von dem Spielprinzip. Und da musste ich dann auch immer wieder überlegen, jetzt als ich mich hier drauf vorbereitet habe auf das Gespräch, macht mir jetzt Steel Rising Spaß einigermaßen? Oder ist es einfach das Spielprinzip, das Souls-Spielprinzip, das wir hier schon beschrieben haben, dieses Reingehen, Seelen sammeln oder was hier eben auch immer die Äquivalenz ist, aufleveln, wieder zurückgehen, weißt du, und sich so langsam vorarbeiten, Boden gut machen. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Spielformel, die mich da immer wieder reingebracht hat, aber nicht die Welt von Steel Rising.
Oh je, oh je. Wie ist es denn mit den Bossen, auch nichts Tolles? Sind die wenigstens irgendwie fordernd und befriedigend, nee, und toll inszeniert?
Gar nicht. Also hat man, wie gesagt, ich rede jetzt natürlich auch als jemand, der schon vertraut ist mit dem Genre, aber wer auch Videospiele in seinem Leben schon gespielt hat, das kennt man alles. Elektroangriffe, die sich durch ein Glitzern auf dem Rücken ankündigen, Feuerangriffe, die durch so Luftholen angekündigt werden. Nix, wo man sich denkt, ich habe sowas noch nie gesehen, oder auch nichts, wo man denkt, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Das ist alles sehr viel Steampunk-Standard, wie man ihn erwarten würde. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so, och, schnarchig, bisschen schade.
Oje, oje. Und du sagst, es ist auch so in 10, 12 Stunden durchgespielt.
Genau, 12 Stunden habe ich gebraucht. Ich habe auch von schnelleren Playthroughs gesehen. Es gibt hier und da ein paar optionale Quests, wenn man so will. Also da sagt dann eine Figur, und übrigens, wenn du wolltest, könntest du zu, weiß ich nicht, Simon de Bois gehen. Oh. Der hat hier irgendwie sich versteckt in seinem Laboratorium. Na, guck doch mal vorbei. Und dann denke ich mir, alles klar, mache ich das eben, dann kriege ich nochmal eine extra Zwischensequenz und vielleicht irgendein Item als Geschenk. Aber das ist auch wieder nichts, wo ich jetzt denke, dafür hat sich's gelohnt. Also alles, was mit der Geschichte zusammenhängt, hat mich sehr schnell kalt gelassen. Im Gegensatz zu einer weiteren Idee, die ich jetzt hier vielleicht nochmal kurz einstreuen und erwähnen möchte, weil das war ja immerhin auch wieder eine neue Idee in der Form. Es gibt eine Art, ja, wie sagt man denn? Also im Spiel heißt das Module, das sind 5 Ansteckknöpfchen quasi, das sind Items, die man sammeln kann und die man sich als passive Upgrades in den Körper quasi reinstecken kann, und dann bekommt man so Boni wie alle Gegner lassen mehr Seelen fallen oder deine schweren Angriffe machen mehr Schaden, und du kannst diese Module auch upgraden, das heißt, du kannst dann sagen, okay, diesen Slot möchte ich upgraden, dann werden auch die Module, die ich finde, mächtiger. Das ist ganz nett, aber man braucht es halt leider nicht. Ich mag aber die Idee, weil das geht auch wieder von diesem Roboter aus, ne? Es ist logisch, dass man dem so Dinger in den Körper reinstecken kann, aber man braucht es einfach nicht, weil das Spiel zu leicht ist. Aber ich wollte es hier erwähnen, weil ich will auch nicht, dass das Spiel daherkommt als ein völlig ohne Ideen oder eigene Ideen seelenloser Klon von Dark Souls. Das ist es nicht. Es ist halt leider einfach kein gutes Spiel. Also ein bisschen langweilig einfach. Es ist einfach ein bisschen langweilig.
Ach bitte. Es gibt ja in der Dark Souls Spielewelt auch noch den Begriff von Fashion Souls. Ja. Sprich, die From Software insbesondere baut stets eine Unmenge an unglaublich detailreichen und abwechslungsreichen und interessanten Kostümen und Rüstungsteilen, so dass man wirklich praktisch eine kleine Modenschau abhalten kann und wirklich für manche Spieler der Reiz ist, einen möglichst coolen Charakter einzukleiden. Ist das hier irgendwie ein bisschen vorhanden? Ich meine, das Setting gibt es doch her. Ja. Ich meine, ne, Französische Revolution mit Robotern, da muss man doch jetzt, da ist doch die Kostümabteilung am Durchdrehen gewesen. Da haben die Artists sich doch hingesetzt und wie im Rausch die abgefucktesten Rüstungen und Hüte zusammengestellt, die man sich vorstellen kann.
Also die Ausrüstungsgegenstände, die ich gefunden habe, waren doch sehr grounded, also sehr in der Realgeschichte verhaftet. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist so ein Teil des Spiels, wenn ich da ein Interview mal anfragen wollte, würde ich da mit einer, weiß ich nicht, Kostümdesignerin oder so zusammensitzen, die so richtig leidenschaftlich ist. Weil du hast das Gefühl, ich bin jetzt kein Experte für Mode im Frankreich oder in Paris des 18. Jahrhunderts, aber ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Fuß da in tatsächlich historischer Recherche, dass sie sich überlegt haben, was haben denn die Leute damals so als Ballkleidung zum Beispiel getragen oder zur Festkleidung, oder was haben die Leute während der Französischen Revolution getragen, wenn sie auf die Straßen gegangen sind, die ganzen Abzeichen und Wimpel, und daraus haben sie dann sich so ein bisschen inspirieren lassen und so Kostümchen entworfen. Aber ganz ehrlich, abgefahrene Sachen findest du hier nicht. Das sind farbenfrohe Sachen, es sind schöne Gewänder, aber ich glaube, da muss man schon, um mal ein französisches Wort zu benutzen, ein Connoisseur sein, um das jetzt wirklich, also länger als eine Minute wertschätzen zu können. Ich habe mich drüber gefreut, weil ich das Gefühl hatte, hier floss wirklich Leidenschaft rein in die Kreierung, in die Kreation von diesen Kostümen. Aber was Spektakuläres wie in anderen Spielen dieser Art, das gibt's hier nicht.
Hat das Steel Rising irgendeine Qualität, die so ein bisschen rausreißt aus diesem offensichtlichen Loch, das es sich selbst geschaufelt hat vor deinen Augen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. ich gucke halt bei ganz vielen Stellen des Spiels hin, wie so ein Vater, der seinem zweijährigen Kind beim ersten Mal mit dem Auto um Block fahren zuschaut und sich denkt, na, es versucht es. Es kommt noch nirgendwo hin, es kann weder lenken noch irgendwie Gas geben und bremsen, aber es versucht es. Und das macht mich irgendwie glücklich und stolz, aber sicher ist es nicht, was da passiert. Und hier ist es auch so ein bisschen so. Die Ideen, die ich beschrieben habe, dieses, die Figur kann einfrieren, wenn man zu viel von der Ausdauer sich ausleiht. Es gibt die Slots, die man da upgraden kann und die das Spiel so ein bisschen noch, also die eigenen Fähigkeiten verbessern. Die Idee, im Frankreich des, der Französischen Revolution zu spielen, das ist alles, das ist so sympathisch, weil das so neue Ideen sind und dann auch die Idee zu sagen, komm, wir machen da noch Plattformer-Momente rein mit Springen und Dash-Moves und dem Kletterhaken. Aber wenn du es dann spielst, wie gesagt, es ist schlichtweg langweilig. Das ist das Wort. Es ist nicht mal nur schlecht, sondern es ist langweilig, was eine besondere Form von schlecht wahrscheinlich ist, aber es ist so ein bisschen charmant, aber es ist kein Spiel, wo ich wirklich leidenschaftlich davor gesessen bin, sondern mehr gemerkt habe, mich treibt die Sucht von diesem Dark Souls Spielprinzip immer wieder rein. Ich mag einfach dieses Spielprinzip sehr, aber ich mag Steel Rising nicht sonderlich.
Ja. Ach, Spiders. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie das Studio von der Klippe schmeißen wird, dieses Spiel. Sie haben es mal versucht und sie haben ihr übliches Spiders-Ding gemacht. Sie haben ein mittelmäßiges Eurojank-Exemplar eines bekannten Genres rausgestellt. Das machen sie gern. Und die werden das schon überstehen.
Die werden es vor allem, das möchte ich noch kurz sagen, noch patchen müssen. Das ist eine Möglichkeit, das noch kurz zu erwähnen. Ich habe es auf PS5 gespielt und da gab es stellenweise Ruckler, wo ich dachte, ob ich jetzt einen Schlaganfall habe oder ob das Spiel Probleme hat zu laden. Oh. Es gab echt Szenen, wo also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen auf der PlayStation, wo wirklich Szenen sich kaum noch bewegt haben und ich schon jeden Moment mit diesem blauen Absturzbildschirm gerechnet habe. Hat sich dann immer noch gefangen, aber ich habe es auch woanders gelesen. Das ist, also das Spiel erschien am 8. September, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist so eine Woche ungefähr vorbei. Der Patch, der das lösen soll, ist noch nicht erschienen. Also es war auch nicht oft, aber so 3-4 Mal so, das ist jetzt nicht viel, aber ich bin es nicht mehr gewohnt. Da war ich schon kurz schockiert.
Ja, das ist ärgerlich. Also nee, ohne Scheiß. Wenn man dann auch auf Konsole released, sollte man zumindest irgendwie irgendwie dafür sorgen, dass das Spiel richtig läuft. Das macht mich jetzt regelrecht sauer. Ich war eher amüsiert, ne, und hab so ein bisschen des Teufels Advokaten gespielt und hier, ne, dem schmutzigen Kind in der Klasse, ja, das alle anderen Kinder beißt und nicht richtig mitkommt, dem habe ich sozusagen den Rücken gestärkt und gesagt, guck mal, da gibt sich doch Mühe, aber schlechte Framerate bis zu unspielbaren Frames pro Sekunde Bereichen auf Konsole. Jetzt stelle ich dem Kind gerade ein Bein. Ja.
Ich kann dir sogar noch einen Grund fürs zweite Beinstellen geben. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, im Vorfeld einen DLC namens Discus Chain zu kaufen und für 2,99 € startest du dann mit der Discus Chain als Waffe. Wo ich mir auch denke, also weiß ich nicht. Sympathischere DLCs habe ich da auch schon gesehen.
Ach ja, naja. Was ist eigentlich jetzt eigentlich das für mich das Unterhaltsamste, so ein bisschen die Vergleiche zu ziehen, weil es halt, ne, wie so ein Discounter-Produkt ist. Ja, du hast das Markenprodukt Dark Souls und du hast jetzt die Discounter-Klone. Die dürfen halt nicht Snickers heißen, sondern halt irgendwie Snacky-Riegel oder sowas. Wie heißen denn die Bonfires in diesem Spiel? Die Lagerfeuer in den Souls-Spielen, wo man seinen Spielstand sichert? Gott. Oder was ist denn das in dem Spiel? Sind das auch Lagerfeuer?
Also jetzt, ich kann mich schon nicht mehr erinnern, wie die heißen. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, wie sie aussehen. Die sehen aus wie so, also eigentlich ganz cool. Das sind so kleine Statuen, die stehen im Boden und leuchten. Und wenn du zu ihnen hinkommst und sie quasi freischaltest, dann erheben die sich in den Himmel und dann stellst du heraus, unter ihnen befindet sich so eine Art, absolutistischer Herrscherstuhl. Und in den kannst du dich reinsetzen. Mhm. Das passt schon zum Schauplatz, ist ganz cool gemacht. Dadurch, dass sie sich auch in den Himmel strecken, siehst du sie dann auch in Arealen von weiter entfernt. Wenn nicht, gibt's übrigens auch einen Kompass, dann kannst du dir direkt anzeigen lassen, wohin du laufen musst. Das ist schon ganz nett. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz, bevor das jetzt wir uns zu sehr da lustig machen drüber im Spaß, es ist ja trotzdem ein Spiel, in das, glaube ich, sehr viel Arbeit und Schweiß und Blut geflossen ist. Das schon, das Endergebnis ist halt leider nur ein bisschen langweilig und ein bisschen mittelmäßig, aber es ist jetzt kein faules Spiel. Also man merkt schon, man wollte wieder rangehen, um zu gewinnen, Aber wie so oft leider hat es dann für den vierten Platz leider nur gereicht.
Ja. Eddie the Eagle halt, ja, der ist beim Skispringen immer mit dabei gewesen. Er konnte es halt nicht so gut. Aber er hat mitgemacht und das finde ich cool. Deswegen noch weitere Fragen, auch wenn das Urteil eigentlich längst gefällt wurde. In den Souls-Spielen ist es immer super interessant, wie viele verschiedene Biome die da reinstecken. Du hast halt, ne, du hast Blighttown, wo du zum Helden werden kannst, in den du dich da durchbeißt. So, du hast irgendwelche Friedhöfe, du hast weiß nicht, Katakomben, in Elden Ring hast du jetzt auch größere Landschaften, aber auch alles so ein bisschen in einem eigenen Stil, mit eigenen Gegnern, mit einer eigenen Architektur, einer eigenen Farbpalette. Ist das in dem Spiel auch so? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Schauplatz, das Roboterrevolutionäre Paris, dass das vielleicht ein bisschen limitierend ist. Und du sagst es ja, die Farbpalette ist so ein bisschen dunkel und ein bisschen blau. Ist das, schaffen sie es irgendwie zwischen ihren einzelnen Schauplätzen Unterschied zu machen, was die Architektur und das Visuelle angeht? Gibt es überhaupt einzelne Schauplätze? Also verschiedene?
Es gibt einzelne Schauplätze. Paris ist unterteilt in einzelne Schauplätze, die man mit einer Goldkutsche bereist quasi. Man geht dann dorthin, steigt aus und hat jetzt dieses Gebiet vor sich. Das ist in sich aber abgeschlossen, also nicht zusammenhängend wie bei einem Dark Souls zum Beispiel. Und die Schauplätze, ich glaube, man könnte sagen, 80% ist wirklich brennendes Frankreich in bei Nacht so ein bisschen, also wirklich dunkel, man hat sehr schnell erfasst und gesehen und das ist dann auch nichts mehr, was mich jetzt überwältigt hat. Und durchbrochen wird das zum einen von Prunkarchitektur, man sieht zum Beispiel, kommt man beim Louvre vorbei und das ist ja schon ein spannendes, eindrückliches Gebäude, wie ich finde. Man kann auch durchs Interieur des Louvre laufen, das sieht schon ganz cool aus. Und dann gibt es zum anderen noch viele Irrgärten, ne? Also wir sind ja in der Zeit der absolutistischen Herrscher, da waren Irrgärten der Knaller und die gibt's auch hier, also einfach grüne Flächen, wo man so ein bisschen durchläuft und gegen Roboter in Sackgassen kämpft, aber auch das nutzt sich halt irgendwann ab und ich muss halt wirklich sagen, da merkt man dann wieder so ein historisches Setting, das sich auch so einigermaßen ernst nimmt, was jetzt die Architektur angeht, das stößt halt irgendwann an seine Grenzen, weil du kannst halt ein Paris des Jahres 1789 nicht so geil machen wie Anno Londo in Dark Souls, wo einfach jeder Shit möglich ist und das ist halt dann immer was, wo ich merke, ach ja, deswegen gibt's nicht so viele Spiele mit historischen Schauplätzen in diesem Genre.
Das Problem hatte auch Assassin's Creed Unity ein bisschen. Überhaupt die Assassin's Creed-Spiele, die haben ja schon eher so ihr eigenes großes Thema, was sich gar nicht so sehr abwechselt. Jetzt gehen mir langsam die Fragen aus, trotz so einer gewissen gönnerhaften Stimmung dem Spiel gegenüber. Synchronisation und Musik vielleicht?
Also Musik kaum vorhanden, würde ich mal sagen. Also es gibt Bosskämpfe, da wird mal eine Trompete wach.
Tatsächlich.
Da wird mal so ein bisschen reingeblasen ins Horn. Man hört dann so ein bisschen was, aber ansonsten die Musik völlig also man merkt kaum was davon. Nicht auf die gute Weise, sondern sehr zurückhaltend, minimalistisch. Also nichts von dem Pompösen eines Dark Souls Boss Musik-Soundtracks. Also das ist weit davon entfernt. Und was die Synchronsprecher angeht, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt. Ich glaube, da bemühe ich mal dieses Wort, was schon zahllose Spielejournalisten-Generationen vor mir bemüht haben, und zwar sage ich jetzt solide. Es ist solide, es ist nicht katastrophal, aber es ist auch nicht überragend. Ich würde mir jetzt kein Hörbuch runterladen von Steel Rising, was ganz nett ist, aber auch wieder ein bisschen komisch. Die englischen Sprecher benutzen hin und wieder französische Versatzstücke im Satz, um klarzumachen, dass wir eigentlich in Frankreich und nicht in England sind. Und das ist aber auch gleichzeitig, also für mich ist das immersionsbrechend. Also wenn eine Marie Antoinette sagt, hey, I've been waiting for you, Mademoiselle, und ich denke, was?
Oh, mon ami.
So spreche ich beim Vorglühen, aber doch nicht du. Das war so ein bisschen Quatsch. Aber immerhin auch da wieder, ich sehe, was sie wollen, aber es funktioniert halt leider nicht so richtig.
Okay. Also wie mein Sportlehrer immer gesagt hat, ich konnte es ja nicht, ich bin vorher ans Reck gegangen, ja, habe versucht mich da hochzuziehen und er hat gesagt, Gerät erkannt, setzen, 4. Ja,
ich wollte gerade sagen, da wäre ich schon gescheitert, ich wäre zum Barren gegangen oder was.
Hast du dasselbe Trauma Rausbruch wie ich, das ist aber interessant.
Ja klar, natürlich. Ja.
Schön. Ja,
also das ist Steel Rising. Also ich gucke auch gerade nochmal auf meinen Zettel. Ich habe aber sonst nichts Nennenswertes mal mehr zu sagen. Ich glaube, das Spiel pendelt sich wie folgt ein, wenn man so will. Für Menschen, die mit dem Souls-Genre vertraut sind und wirklich neugierig sind auf mehr Futter, einfach auf neues Material für die Festplatte, die womöglich sogar Elden Ring durchgespielt haben und gesagt haben, ja, ich bin bereit fürs Nächste, bitte nicht. Steel Rising ist absolut nicht euer Spiel. Es wird euch nicht glücklich machen, sowohl wegen der Art des Storytellings, es hat nichts mit dem zu tun, was ihr liebt, und auch nicht wegen des Kampfsystems, ist viel zu einfach. Wenn ihr allerdings schon lange um das Souls-Genre herumgeiert wie ein hungriger Adler in der Wüste von Lucky Luke, dann könnte das der Leichnam sein, auf den ihr euch setzen könntet und ihn mal verspeist. Denn, wir haben schon gesagt, das Spiel bietet viele Möglichkeiten, sich die Spielerfahrung ein bisschen einfacher zu machen, ist auch grundsätzlich kein allzu schweres Spiel mit einer semi-interessanten Spielwelt, wenn man sehr wohlwollend ist. Das könnte euer Eintrittstor sein. Für 49,99 allerdings ist es ein Eintrittstor, das zumindest noch ordentlich gepatcht werden sollte, damit es auch flüssig und verlässlich läuft. Ich hatte manchmal echt Sorge, es stützt mir einfach ab, wenn die Ladezeiten ein bisschen länger waren. Und das wäre, glaube ich, meine Bewertung. Also ich persönlich würde wohl sogar sagen, wartet doch mal ein bisschen noch und guckt mal, ob es vielleicht mal in den Sale reinrutscht. Und dann, wenn ihr in die Zielgruppe reinfällt, dann zuschlagen. Aber jetzt aktuell, ich bin leider und ehrlich gesagt froh, es jetzt hinter mir zu haben.
Nice, eine schöne Erfahrung, Erleichterung.
Ja, also ich habe
das wollen mir. Doch die Souls-Spieler eigentlich. Puh, geschafft.
Ach komm, auf einer Metaebene, also das perfekte Spiel. Das hat mich dazu gebracht zu sagen, ich habe es hinter mir. Ja. Gut, also ich habe es hinter mir, ihr habt noch was vor euch und zwar womöglich Fragen zu stellen im Forum von The Pod, wenn ihr noch Fragen zu Steel Rising, meiner Spielerfahrung oder dem Frankreich des Jahres 1789 habt. Ich habe hier ein Lexikon, das hat einen dicken Absatz zu diesem Thema, ich werde daraus zitieren auf Wunsch. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Woche, passt auf euch auf und vielen Dank dir, Sebastian, für die Fragen. Wir hören uns einfach bald wieder. Au revoir!